Ich werde diesmal ein bisschen vom Modell abweichen. Es gibt zwar auch eine Parsha dieser Woche, das ist Parshat Tzaveh, und man kann ganz viele sehr interessante Dinge diesbezüglich sagen. Nur ist es vom Thema her so, dass alles, was ich auf Parshat Tzaveh sagen kann, ich das auch 3 Wochen später sagen darf. Weil wir haben ja, also 2 Wochen später, wir haben ja verschiedene Wochenabschnitte sich mit dem Mishkan beschäftigen. Ich werde mir erlauben, um diesmal ein bisschen über Hilchot Purim zu sprechen. Zu Purim gibt es bekanntlich 4 Mitzvot des Tages. Freitag von Purim, ich mache eine allgemeine Sache. Feiertage sind entweder Tage, an denen es ein Issur Melacha gibt, das ist ein Feiertag von der Tora, oder ein Tag, an dem es wenigstens besondere Mitzvot gibt. So sind Chanukka und Purim rabbinische Feiertage. Während Tu B'Shvat kein Feiertag ist, weil es gibt keine besondere Mitzvah, es ist ein besonderer Tag, aber es ist kein Feiertag. Es gibt keine Mitzvah, die mit Tu B'Shvat verbunden ist. Aber zu Purim gibt es wohl Mitzvahs, die damit verbunden sind. Und nicht eine, nicht zwei, nicht drei, sondern 4. Die erste, bekannteste Mitzvah ist, dass man die Megille leint, die Megillas Esther. Eigentlich nicht, dass man sie leint, sondern dass man sie hört. Natürlich geht das nur, wenn es geleint wird. Und es reicht nicht, dass ein Roboter es leint. Ich habe mal einen Roboter gesehen, übrigens, der Kalligrafie macht und kann das genauso mit einem Feder genauso schön schreiben wie ein Software, aber gültig ist das halachisch nicht. Ein Mensch muss es machen. All diese Art Handlungen sind halachisch nur dann gültig, wenn sie von Menschen gemacht werden. Also ein Mensch muss praktischerweise leinen, damit andere Menschen es hören. Zweite Mitzwa ist, dass man Mishloach Manot gibt. Wenig bekannt ist, dass Mishloach Manot nicht zum ersten Mal in Megillat Esther vorkommen, sondern sie kennen sie von einem anderen Feiertag. Im Buch Ezra Nehemia werden Mishloach Manot am Rosh Hashanah verschickt. Ja? Mishloach Manot ist, was man netterweise tut, um die Feiertagen gemeinsam zu feiern, dass wir als Gemeinschaft feiern, nicht als Einzelnen. Und zu Purim wird das dann eine Mitzwe. Zu Rosh Hashanah ist es etwas, das man vielleicht zu Simchat Yom Tov automatisch gemacht hat, aber zu Purim wird es eine eigentliche Mitzwe. Nach dem Trumat HaDeshen übrigens ist der Grund für Mishloach Manot eng verbunden mit der Mitzwa von Matanot Le'Evyonim, dass man für Armen was gibt. Die Idee ist, dass Menschen zu Purim richtig feiern können sollen und deshalb sollen sie was bekommen, damit alle feiern können. Und wenn wir das auch untereinander tun, dann wird sich keiner daran schämen. Bekannter ist der Grund für Mishloach Manot, dass es ist Ish L'Re'ehu, also um Re'ehu, um das Zusammensein unter den Menschen zu stärken. Das ist ein Grund wird angegeben, damit man zum Sudat Purim voneinander beiträgen. Und ein anderes ist einfach, dass wir ein gutes Gefühl beieinander erwecken. Eine kleine halachische Differenz zwischen diesen zwei Gründen wird vom Chatam Sofer gestellt. Darf ich weigern, um Mishloach Manot zu bekommen? Und besser gesagt, wenn jemand mir Mishloach Manot bringt und ich sage, danke, das ist so lieb, ich habe jetzt einen Tisch voll, echt, ich kann nicht mehr, aber bei mir zählt es als die schönste Mishloach Manot. Wenn der Grund, Ish L'Re'ehu, diese Nächstenliebe zu erwecken, ist, dann hat man die Pflicht erfüllt. Man wollte es geben und man hat das gute Gefühl entstehen lassen. Wir meinen ja nicht jemand, der sagt, nein, Mishloach Manot möchte ich gar nicht, von dir möchte ich gar nicht sehen. Ja, das ist nicht der Fall, den wir besprechen, sondern wir sprechen von einem Fall, wo die Person berührt ist, aber es ablehnt. Und wenn aber der Grund ist, dass man zu Sudat Purim beitragen soll, dann soll man eben nicht ablehnen. Ja, das ist so eine halachische Differenz. Die dritte Mitzwa ist Matanot Le'Evyonim. Rav Yaakov Medan hat in einem Shiur das so schön dargestellt. Wenn man die Entwicklung von Purim in der Megillah folgt, weil es eine Entwicklung gibt, oder wenigstens so verstehen das viele Kommentare, dann gab es die erste Purim-Verordnung und die zweite Purim-Verordnung. Und in der ersten Purim-Verordnung sehen wir kein Matanot Le'Evyonim. Dafür gibt es Yom Tov. In der zweiten Purim-Verordnung gibt es doch Matanot Le'Evyonim und Yom Tov ist verschwunden. Yom Tov können wir mit Issur Melacha vergleichen und die Idee, dass Purim als Feiertag genau wie im Chumash, wie ein Chumash, ein Torahfeiertag sein soll, das wurde abgelehnt. Und Matanot Levionim wird sehr wichtig, weil Mishteves Simcha, sich einfach zu freuen, kann in etwas münden, das gar nicht positiv ist. Schauen wir mal, also ich möchte jetzt nicht keine Kulturkritik machen, aber wenn wir mal schauen, wie geistig die Atmosphäre beim Münchner Oktoberfest ist, dann können wir verstehen, dass Mishteves Simcha nicht zwingend eine geistige Qualität ist. Damit es geistig wird, brauchen wir etwas mehr. Und einander Geschenke geben, naja, es gibt den ganzen, also ist jetzt keine jüdische Sache, aber es gibt ein ganzes Wettbewerb bezüglich der Geschenke, die man dazu zu einem bestimmten nicht-jüdischen Fest verteilt, also die Nichtjuden zu diesem Fest verteilen. Und das ist auch nicht zwingend, das kann zu Nächstenliebe führen, aber es ist nicht zwingend, das geistig, dass es gibt, denn dann feiern wir uns selbst. Wie sorgen wir, dass wir nicht uns selbst feiern, sondern dass wir feiern, sich freuen, aber dass es eine geistige Feier ist? Dann denken wir an den anderen und insbesondere nicht nur an die Freunde, sondern an die Armen, an die Benachteiligten. Matanot Levionim. Und dann haben wir die vierte Mitzwe, nämlich Mishte di Sudat Purim, die Mahlzeit, die wir zu Purim durchführen. Ich möchte mich auf diesen letzten Punkt konzentrieren, denn heuer ist Purim am Freitag. Der Shiur, den ich jetzt gebe, wäre noch zweimal so lange, wenn wir mit Israelis sprechen würden. Denn in Jerusalem macht man Shushan Purim und heuer ist Shushan Purim so eine ganze Geschichte. Man spricht von Purim am Mishulash, ein Purim, der sich über 3 Tagen ausdehnt. Aber ich möchte über Europa sprechen. In Europa machen wir dann Purim nur am 14. Und am Freitag gibt es natürlich den Challenge, wann man die Purim-Mahlzeit durchführen soll. Also fangen wir erstens an mit der Purim-Mahlzeit überhaupt. Dieser Schur basiert auf Shulchan Aruch, Ora Chaim, Siman Tafresh Tzadi Hei 695, die Gesetze der Mahlzeit von Purim. Die Seudat Purim, sagt Shulchan Aruch, die muss tagsüber stattfinden. Seudat Purim, She'asa'a b'layla, sollte man gewartet haben, bis die Nacht gekommen ist und erst dann die Seudat Purim machen, loya tzeide chovaton, hat man die Pflicht nicht erfüllt. Ja? Und das gilt übrigens, ja, man muss da betonen, dass sowohl dies Sudat Purim am Abend nachher, also am Ende von Purim, selbstverständlich, das ist primär, was Shulchan Aruch meint. Aber direkt wird auch betont von Magen Avraham, vernünftigerweise, dass auch am Vorabend das nichts ist. Ich kann mich an vielen Gemeindeanlässe erinnern, in verschiedenen Gemeinden, wo eine Art Purim-Mahlzeit nach dem Megilleleinen durchgeführt wird. Das kann sehr nett sein, das kann sehr gut mit dem Tanzen passen, aber die Mitzwe von Sudat Purim hat man damit nicht erfüllt. Also, Sudat Purim soll tagsüber stattfinden. Wieder am Erev Purim, also es ist anders als alle anderen jüdischen Feiertage. Es gibt übrigens den netten Witz, warum Christen zu Weihnachten, also am Abend, ja, und bei uns zu Purim ist es insbesondere tagsüber, ja, der Witz geht so: Purim geschah ja nur wegen eines besonders hässlichen Typ eines anderen Volkes, nämlich Haman. Und in seiner Kultur ging es halt nicht vom Abend. Also dann haben wir einen anderen Brauch angenommen, wann zu feiern, tagsüber. Und wenn es zum Christentum kommt, der Jesu war ja ein Jude, dann hat sich halt halbwegs seinen jüdischen Brauch reingestrichen. Das ist für den Witz, aber jetzt kommen wir zurück zu unserer Halacha, also Sudat Purim tagsüber. Wann sollen wir die Sudat Purim tagsüber durchführen? Das ist die große Frage. Der Rav Moshe Isserles sagt, wann machen wir die Sudat Purim? Wenn Nohagim, der Brauch ist, la'asot Sudat Purim la'achar Mincha. Man tut das nach Mincha, va'arvit yitpalel ba'layla, ja, und man soll nicht Mincha mit Mariv gemein zusammen beten, sondern man betet Mincha Und dann geht man zum Essen, dann bietet man nachher früh, dann geht es zum Essen und Maariv bietet man nachher, wenn man fertig ist mit der Mahlzeit. Und mit Palelim Mincha, Tchila bo'od Yom Gadol, man tut recht früh Mincha beten. Und das heißt so, man isst, man fängt nachmittags an zu essen, aber man zieht es in den Abend hinein, das ist in Ordnung. Nur das Gros der Mahlzeit, wo man richtig isst, das soll man noch tagsüber feiern, also sagen wir, das Hauptgericht. Ja? Und dann kommt raus, ja, dass man es aber in den 15. hineinzieht. Und es gab solche Leute, die dachten, dass die Hauptsache ist, dass abends, nachts die Mahlzeit ausgezogen wird und er wehrt sich vehement dagegen. Also das ist nicht so, ja, sondern es soll hauptsächlich tagsüber geschehen und es zieht sich in den Abend hinein. Das geht sehr gut an einem normalen Purim. Wenn Purim Freitag ist, haben wir plötzlich ein kleines Problem mit der Sache. Wir haben erstens ein technisches Problem. Wir haben zum Beispiel in Wien oder in Malta kein Minyan für Mincha Freitag um 14 Uhr und kein Minyan für die Shabbat-Gebete um 20 Uhr, sagen wir mal. Ja, so eine Teilung der Gebete gibt es am Freitagabend normalerweise nicht. Und das ist ein rein technisches Problem, das ja theoretisch gelöst werden kann. Aber überhaupt, wenn wir eine Schabbat-Mahlzeit haben sollen und wir sollen eine Purim-Mahlzeit haben, dann geht es sich das zeitlich schwer aus. Und deshalb sagt er, Ukeshachal Purim Yom Shishi, wenn Purim am Freitag fällt, ja, so Seuda Besacharit, dann soll man morgens schon die Mahlzeit durchführen. Ich glaube nicht, dass er mit morgens unserem Frühstück meint. Ich glaube, dass man findet noch zum Beispiel in Französisch ein Überbleibsel davon. Die Mittagmahlzeit heißt Déjeuner. Auf Englisch wörtlich übersetzt Breakfast. Déjeuner. Das Fasten brechen. Nur anders als Breakfast das Frühstück ist Déjeuner, also Déjeuner in Belgien ist auch so, aber Déjeuner in Frankreich ist Mittagessen. Warum? Weil diese Gewohnheit mit drei Mahlzeiten im Tag, die ist relativ modern. Und es gab eine Zeit, da hatten die Menschen zwei Mahlzeiten am Tag. Und irgendwann hat sich so ein kleines Frühstück reingebracht, damit man noch ein bisschen Kraft hat, um ein bisschen zu arbeiten, bis man zum Entfasten, zum Fastenbrechen, zum Mittag kommt. Und daher heißt das auch in Französisch, in Frankreich, Petit Déjeuner, das kleine Fastenbrechen und das eigentliche Fastenbrechen. Und also deshalb glaube ich, dass wenn Rameau davon spricht, dass man morgens essen soll, dann meint er damit nicht 7 oder 8 Uhr morgen früh, sondern ich weiß was um 11, ja, am Brunch. Das passt dann. Und man soll dann, man soll morgens die Suda durchführen, mischum quota Shabbat, aus Ehre vor dem Shabbat. Ja, und übrigens, sagt Rav Moshe Iserles, überhaupt darf man auch immer das früh machen. Es muss nicht sein, dass man die Purim-Mahlzeit Purim-Nachmittag anfängt. Man darf auch jedes Jahr die große Purim-Mahlzeit zu Mittag machen. Es gibt sogar solche, die der Meinung waren, Trumat HaDeshen, dass es immer besser ist, die Purim-Mahlzeit so früh zu machen. Ramal sagt, man soll sie nach Mittag machen, aber man darf es früher machen. Trumat HaDeshen glaubt, man soll es immer früh machen. Gut, das ist dann diese Meinung von Ramon. Aber es gibt auch andere Meinungen. Und ja, sonst könnte ich jetzt zumachen. Fertig. Es gibt auch andere Meinungen. Und interessant ist, dass ich glaube, das ist der Shalom. Also Shalom ist Rav Yeshaya Horowitz. Wir sprechen jetzt 18. Jahrhundert, Deutschland. Eigentlich ist das nicht seine Erfindung, sondern es geht zurück wenigstens bis zum Meiri, Rabbi Menachem Meiri, der im hohen Mittelalter lebte, in Provence. Nämlich folgende Idee. Es gibt einen Begriff in der Halacha und die jetzt mit dem Dafayomi Psachim lernen dürfen, diesen Begriff begegnet haben oder es demnächst begegnen. Pores ma pauma kadesh. Was heißt das? Wenn jemand inmitten einer Mahlzeit ist und der Schabbat fängt an, dann tut man das Brot verdecken, man macht Kiddusch und man macht mit der Mahlzeit weiter. Das ist nicht erwünscht. Die Gemara in Masechet Pesachim im letzten Kapitel erklärt, dass man eigentlich am Freitagabend, einige Stunden vor Anfang des Schabbats, sich fernhalten soll, eine Mahlzeit zu essen. Man soll überhaupt auch kein größeres Snacks haben, damit man Lust auf der Schabbatsmahlzeit hat. Erev Pesach fängt dieses Verbot sogar noch 3 Stunden früher an. Drei, noch mehr als drei. Von Mittag an eigentlich. Erev Pesach soll man Lust und Hunger haben auf dem Essen. Das ist ein bisschen ironisch. Warum? Weil die Seder-Mahlzeit, dafür haben wir kaum Zeit, weil wir zuerst 1 oder 2 Stunden Maggid haben. Das zieht sich bis ich weiß nicht in welcher Stunde. Da haben Menschen diesen gewaltigen Hunger, aber sie sollen hungrig sein. Das ist ja erwünscht. Und dann kommen wir, ich habe sogar einen Freund, der so den Minhag von Chazal, den wir bis heute aufrechterhalten, erklärt, dass man in den Manistana sagen wir, weshalb heute Abend wir zweimal eintunken. Ja, das Eintunken Karpas. Zu Karpas wird erklärt, warum essen wir Karpas? Kedeshi alua tinokot, damit die Kinder fragen und wundern sollen. Wieso sollen die Kinder wundern, dass man jetzt ein Stück Kartoffel oder ein Radieschen in Salzwasser tunken? Ist das so von allen Halachot von Pesach, ist das jetzt so etwas, das uns so viel staunen lässt? Und die Antwort meines Freundes, übrigens, er heißt Rabbiner David Meshlov, lebt in Israel, ursprünglich aus Chicago, sagte: Naja, es ist ein Zeichen, ein Hinweis. Jetzt kriegst du was zu essen. Das ist wie ein bisschen wie, es gibt im marokkanischen Brauch, eine Kemia zu essen. Vor, dass man eine Mahlzeit anfängt, gibt es verschiedene Salaten. Damit weiß man, man muss noch lange warten, bis das Essen kommt. Das ist vielleicht die Gedanke hinter dem Karpas. Also, jedenfalls, einige Stunden, einige Zeit vor dem Schabbat-Anfang, vor Yom Tov-Anfang, vor Pesach-Anfang, sollen wir keine Mahlzeit haben. Und dennoch sagt die Gemara, es gibt so einen Gedanke von Prisma um Kadesh, es kann sich ergeben, dass man dennoch gerade eine Mahlzeit hat. Wie stellt man sich das vor? Erstens gibt es die einfache Version: Man hat eine Mahlzeit ohne Brot und ohne Wein. Und man hält mitten Essen, und es kommt Schabbat. Dann kann man natürlich Brot haben, das verdeckt ist, und macht Kiddusch und man wäscht die Hände und man macht. Ja, es ist die mitten der Mahlzeit, aber wir haben noch kein Brot gegessen, wir fangen erst jetzt damit an. Aber in Wirklichkeit, wie es in den halachischen Quellen erklärt wird, bezieht sich das nicht so, nur auf so eine komische Mahlzeit, sondern auch, wenn man schon am Anfang der Mahlzeit Brot isst. Wie müssen wir uns das vorstellen? Und zu Purim übrigens ist es nicht nur Brot, sondern 8 Wein. Wir müssen uns das so ungefähr vorstellen, wenigstens für die, die das befürworten, dass man die Hände wäscht. Für Purim brauchen wir keine Lechem Mishna, wir brauchen keine 2 Brote für Purim, weil das Wunder mit der Manna geschah ja für Schabbes, nicht für Purim. Also dann haben wir ein Brot angebissen, die Hände dafür gewaschen, Mozi gemacht, ja. Und dann kommt die Zeit, jetzt ist Schabbes. Dann bringen wir 2 Brote auf den Tisch und verdecken sie und machen Kiddusch. Aber hier haben wir 2 Probleme. Das erste Problem ist, wenn wir Kiddusch machen, zu Kiddusch gehört ein Bor Pri HaGafen, aber wir haben schon Wein getrunken. Das zweite Problem ist, wir haben gerade von 2 Broten gesprochen, aber Mozi haben wir auch schon gemacht. Und die Antwort ist ein bisschen komplex. Das bringt uns in die Halachot von Purim Mapam Kadesh, und ich versuche es zu vereinfachen. Und deshalb komme ich direkt zu einer Schlussfolgerung. Eigentlich sollen wir aus Zweifel, wir sollten kein Bor Pri HaGafen machen. Das heißt, man macht inmitten der Mahlzeit Kiddush mit der Bracha von Kiddush, Baruch Atah Hashem Elokeinu Olam, Asher Kedeshanu Zotav, Ratzavanu, Shabbat Kodesho und so weiter. Aber kein Bor Pri HaGafen davor. Weil Bor Pri HaGafen haben wir am Anfang der Mahlzeit gemacht, und wir das erste Glas Wein zur puren Mahlzeit getrunken haben. Das Gleiche geschieht auch mit dem Brot. Wir brauchen Lechem Mishne, weil das ist ein alter Minhag, der geht zurück zu Gemara. Wir brauchen Lechem Mishne in Erfüllung, ja, also in Erinnerung an diesen Wunder mit dem Mann. Aber man kann auch Lechem Mishne ohne Mozi haben. Das heißt, wir haben die zwei Brote, die sind verdeckt, wir machen Kiddush, dann decken wir es auf, dann essen wir von Lechem Mishne, ja, ohne haben Mozi Lechem in Aretz zu machen. Es wird gebracht, dass wenn jemand keinen Wein hat und er macht Kiddush auf Brot, dass er dann doch haben Mozi Lechem in Aretz machen soll. Aber das bringt uns ein bisschen zu weit in eine, also eine Nebensache, die ich jetzt nicht ansprechen möchte. Dann entsteht aber ein kleines Problem. Das Problem ist folgendes. Wir werden dann irgendwann zu Birkat Hamazon kommen. Und zu Birkat Hamazon für die Schabbes-Mahlzeit müssen wir das WC machen. Aber wenn es Schabbes ist, ist es nicht mehr Purim. Für die Purim-Mahlzeit müssen wir das Alanissim machen. Und wenn wir Alanissim sagen, können wir dann gleichzeitig Alanissim und WC sagen? Ist das kein Widerspruch? Nicht alle sind damit einverstanden. Es gibt die sagen, ja, man kann. Es gibt die sagen, nein, man kann nicht. Ja, das Problem ist, dass man nach manchen Meinungen, wenn man das Alanissim im Bändchen von Purim vergessen hat, dass man dann seine Pflicht für die Purim-Mahlzeit möglicherweise nicht erfüllt hat. Das heißt, ich brauche Alanissim, es ist nicht klar, dass ich Alanissim machen kann. Das ist einer der Gründe, um dieses Pores Mapam Kadesh nicht durchzuführen. Ein anderer Grund ist, die Kabbalisten, sie stützen sich auf der Lehre vom Ari, glauben, dass es sehr wichtig ist, die Dinge nicht zu vermischen. Eine Kombination von Puri-Mahlzeit und Schabbos-Mahlzeit ist nicht erwünscht. Aber allerdings gibt es tatsächlich halachische Quellen, die sagen, dass man ja beides tun soll. Zusammen. Dass es doch möglich ist, für Pores Mapam Kadesh zu sein. Allerdings gibt es dann die technische Probleme, die ich erwähnt habe. Wenn man 10 Männer dabei hat, dann kann man ein eigenes Minyan machen und dann hat man Minche lange vor der Mahlzeit, dann hat man die Purim-Mahlzeit und dann hat man die Schabbes-Mahlzeit und dann kann man, wenn man am Tisch sitzt, Kabbalat Shabbat machen und Maariv nach dem Essen. Wenn aber man kein eigenes Minyan hat, dann wird es problematisch. Wenn wir alle aufstehen, um zum Davnen zu gehen, dann unterbrechen wir damit die Mahlzeit, beenden die erste Mahlzeit, bevor wir die zweite anfangen. Und dann dürfen wir das nicht einfach als Weiterführung betrachten. Also das ist auch ein Problem. Überhaupt wegzugehen für das Davnen für eine Stunde dürfte zu lange sein und dürfte ein Problem da unterbrechen. Das heißt, es ist eine schöne Theorie und ich machte danach es einmal auszuprobieren, also durchzuführen mit einer ganzen Gruppe, also in einer Gemeinde. Aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so einfach, um Pores Mapam Kadesh zu sein. Der größte Vorteil von Pores Mapam Kadesh, insbesondere wenn man das in einer Gemeinde durchführt, ist zweierlei. Erstens, es ist etwas Tolles und Gewöhnliches, man kann was lernen. Zweitens, seien wir ehrlich, insbesondere am Freitag gibt es immer wieder Menschen, die vielleicht die Halacha nicht so genau beachten, die Purim Sude nicht machen werden. Und dann hat man die Möglichkeit, die Purim Sude zu machen. Aber allerdings bringt das noch ein Challenge. Denn wir haben gesehen, dass für die Purim Sude das Gros der Sude noch am tagsüber geschehen muss. Und für Schabbes muss ich Hunger haben, ich soll Lust haben. Das heißt, die Mahlzeit soll am Schabbes stattfinden. Also wie mache ich diese Balance? Man muss so eine sehr ausgewogene Mahlzeit haben mit zwei Hauptspeisen. Die erste Hauptspeise soll wichtig genug sein, dass sie für Purim zählt. Allerdings uns nicht derart vollstopfen, dass wir die zweite nicht essen wollen. Und die zweite wäre dann für Schabbes. Also Fisch für Purim, Fleisch für Schabbes. Man kann sich da was vorstellen oder umgekehrt, ja. Was uns zu einem weiteren Thema bringt. Was serviert man eigentlich zum Purim-Mahlzeit? Interessant ist, dass es eine Menge Meinungen, eine Menge große Autoren gibt, und das fängt, glaube ich, mit dem Rambam an, die sagen, dass man zu Purim unbedingt Fleisch braucht. Der Vergleich zwischen Purim und anderen Feiertagen steht dann vor der Hand, das ist selbstverständlich. Nur hier wird es recht komisch. Es gibt zwei Gründe, die angegeben werden, weshalb man zu Feiertagen, zu Yom Tov, Fleisch essen soll. Ein Grund ist, damit wir uns freuen. Und ein anderer Grund ist, diese Freude mit Fleisch, damit meinen wir die Opfer. Das heißt, wir essen Fleisch im Andenken, wenn wir Opfer bringen, dann essen wir das Opferfleisch. Nach dem zweiten Grund dürfen wir Fleisch auslassen am Yom Tov. Und es gibt tatsächlich Poskim, die sagen, dass es keine absolute Pflicht ist, heutzutage am Yom Tov Fleisch zu essen. Alle Vegetarier und Veganer jubelt jetzt. Aber nach der anderen Meinung, ja, muss man dennoch am Yom Tov Fleisch essen. Aber zu Purim gibt es keinen, der so eine Meinung äußert. Das heißt, Purim, für die bemerken, dass man Fleisch essen soll, kann man irgendwie darauf nicht verzichten. Man spricht eigentlich von Rindfleisch, ja, nicht, also, oder Schaf. Ich meine, Hühnerfleisch wäre sogar nicht genug. Ich sage nicht, dass alle Posten dieser Meinung sind, das stimmt nicht. Aber es gibt tatsächlich so eine Meinung, dass man zu Purim Fleisch essen soll. Was daraus kommt, ist eigentlich vorzugsweise soll man zu Mittag eine fleischige Mahlzeit für Purim haben, an der man auch Wein trinkt. Und dann hört man mit der Nascherei auf, was Purim sehr schwer ist. Man hört mit der Nascherei auf, weil man Hunger haben soll für die Abendmahlzeit am Schabbes. So, das ist so ein bisschen, das sind die Möglichkeiten. Aber ich kann irgendwie nicht viel weg von diesem Wunsch, dass ich mindestens einmal das mit einer großen Gruppe zu Poresma Paume Kadesh durchführe. So, das war. Dann gibt es noch einen sehr, sehr schönen Punkt, der zwischen Trumat HaDeshen und Ramah überbrückt. Nochmals, Trumat HaDeshen sagte, man soll vorzugsweise morgens schon die Purim oder mittags die Purim-Mahlzeit führen. Ramah zieht eigentlich nachmittags vor, sei es dann, ist es Freitag. Vom Gra, das kommt ja, ich habe heute diese Quelle nicht gesehen, weil es nicht in Beur HaGra, nicht im Kommentar von Gaon von Vilna zu Shulchan Aruch steht, sondern es soll in Maaseh Rav stehen. Maaseh Rav ist ein Werk, das von einem seiner treuen Schüler geschrieben wurde, der nach Israel ausgewandert ist, von den Talmid HaGra. Und es gab ja eine Aliyah von den Schülern des Gra. Und der hat Maaseh Rav geschrieben. Maaseh Rav sind eigentlich die Bräuchtümer, die Bräuche, die Lehren vom Gaon von Vilna, wie sie von seinem Schüler aufgeschrieben wurden. Und dort bringt er, dass der Gaon von, angeblich, dass der Gaon von Vilna glaubte, es ist ein, die Mitzwe ist Yom Mishteves Simcha, der ganze Tag, ah, hier haben wir Maaseh Rav, wow, ein ganzer Tag von Mishteves Simcha, der ganze Tag muss nicht nur Simcha haben, also Freude, sondern auch Mishte. Das heißt, die Mahlzeit, er hat die Mahlzeit morgens angefangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da gerade ein bekannter Asket war, dass er sich einfach wie in einem Wettbewerb vollgestopft hat während des ganzen Tages. Aber am Anfang des Tages, also nach das Zurückkommen von Megillelein, hat er seine Hände gewaschen, hat die Mahlzeit angefangen. Menschen saßen dort. Ich bin überzeugt, dass man sehr viel Torah dort gesprochen hat und immer wieder was gegessen, damit die Mahlzeit während des ganzen Tages gelaufen ist. Das war die Art des Gaon von Vilna und damit berücksichtigt man sowohl Trumat HaDeshen, früh anzufangen, als auch Ramah, spät zu enden, eine Mahlzeit, die so 10 Stunden dauert. Für die, die Lust haben. Also heuer ist das insbesondere ein Challenge, weil wir dann noch das Problem haben, dass wir die Schabbesmahlzeit durchführen müssen. Also man muss ja Hunger haben. Aber sonst, wenn jemand einen Plan hat, so eine durchlaufende Mahlzeit für 10 Stunden durchzuführen, das kann man nach dem Gra, es kann sogar besser sein nach dem Gra. So, das war Hilchot Seudat Purim. Auch dazu haben wir Halachot und es ist ganz schön. Ich wünsche allen im Rahmen des Möglichen viel Freude zu Purim. Und letztes Jahr zu Purim waren das die ersten Superspreader-Events leider. Ja, mittlerweile sind wir alle ausgebildet. Wir wissen alles über R-Zahlen, Koeffizienten und über Masken, FFP2, FFP3 und ich weiß noch was. Wir sind Profis geworden, alle sind Virologen auch. Und ich hoffe, bleiben alle gesund, dass vielleicht wir für ein Geschenk von Purim vom lieben Gott bekommen, dass es jetzt mehr Impfstoffe geben wird. Weil in Europa geht es uns diesbezüglich besonders nicht gut für entwickelte Länder. Das dürfen wir auch hoffen. Und wenn es jetzt irgendwelche halachische Fragen gibt, würde ich gerne versuchen, um sie zu beantworten.